Also was man hier hat, sind Zitate aus den ersten Seiten des Kapitals und dann eine kurze Zusammenfassung von meiner Seite, mit der, wenn man sie liest, erstmal wird man vielleicht sich ein bisschen schwer tun, aber zusammen mit den Erläuterungen hoffe ich, dass es dann verständlich ist. Das erste Zitat ist gleich der Anfang des Buchs. Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als ihre Elementarform. Gebrauchswerte bilden den stofflichen Inhalt des Reichtums, welches immer seine gesellschaftliche Form sei. In der von uns betrachteten Gesellschaft bilden sie zugleich die stofflichen Träger des Tauschwerts. Der Marx beginnt hier einfach mit einem Faktum. Das Faktum kennt jeder. Das war damals nicht anders als heute. Alles in dieser Gesellschaft ist käuflich. Das meint Ware. Das heißt andererseits auch, alles in dieser Gesellschaft muss gekauft werden. Die Unterscheidung, die erstmal hier ankommt, wie es gibt zwei Faktoren, Gebrauchswert und Wert, was heißen die? Das heißt, einerseits ist jedes Ding, was gekauft wird, jede Ware, die getauscht wird, ein nützliches Ding, das Bedürfnisse befriedigt. Ist eine Banalität. Man kauft etwas, ob das die Flasche Wasser ist, die mir jetzt fehlt, also wird mein Mund irgendwann trocken werden, oder ob es ein modernes Produkt ist, wie ein iPod oder sowas. Ja, und schon kommt sie, ohne bezahlt werden zu müssen in dem Fall. Also von mir jedenfalls nicht, vorher schon. Jedes Ding befriedigt ein Bedürfnis, wo welcher Natur die Bedürfnisse sind. Ob das jetzt das ist, ein natürliches, ich brauche was zu trinken, oder ob die der Fantasie entspringen. Auch spinöse Bedürfnisse, tut keine Sache, also tut nichts zur Sache. Also ob, was weiß ich, in der modernen Gesellschaft jemand unbedingt einen Porsche fahren will oder sowas. Oder eine Pappnase an Fasching sich aufsetzen will. Die muss er auch kaufen. Also das ist egal für diesen Sachverhalt. Jede Sache befriedigt ein Bedürfnis. Das ist die Seite des Gebrauchswerts einer Ware. Die zweite Seite, Tauschwert, heißt, jede Sache, die produziert wird, wird für den Markt produziert. Sie wird gekauft bzw. verkauft. Das kann man vereinfachen. Hier wird gesagt, Ware tauscht sich gegen Ware. Jeder weiß bei uns, Marx leitet das später ab, brauchen wir aber hier für unseren Zusammenhang ist das nicht wichtig. Jedes Ding wird gegen Geld getauscht. Es wird für Geld verkauft und mit Geld gekauft. So, das sind die zwei Faktoren, was darin eingeschlossen ist, an was wie zwei Bestimmungen auftritt, an Gegensätzen, das will ich später erläutern, da komme ich noch drauf. Erstmal will ich gleich zum nächsten Punkt übergehen und will darauf hinweisen oder darstellen, der Marx hat sich dann gleich am Anfang gefragt, was ist eigentlich das Gleiche dieser Waren? Wenn Waren gekauft und verkauft werden, gegen Geld bzw. andere Waren, was ist eigentlich dann das, was sie austauschbar macht? Was ist das Gleiche dieser verschiedenen Dinge? Von dem Wasser, dem iPod, dem Porsche oder sonst was, die sich in bestimmten Quantitäten ja gegeneinander austauschen, beziehungsweise bestimmte Quantitäten Geldes sind. Und das zweite Zitat, was ich da demonstrieren will und behandeln will, ist der berühmte Schluss auf Arbeit. Dass der Marx gesagt hat, das Gleiche in den Dingen ist Arbeit. Er hat sie dann auch noch näher bestimmt. Und dieser Schluss war von Anfang an umstritten. Das will ich dann auch gleich behandeln. Also gucken wir uns erstmal an, wie er argumentiert und sagt, die Gebrauchswerte, naja, das ist die nützliche Seite der Dinge, das ist für die Analyse dieser Gesellschaft nicht entscheidend. Entscheidend ist ja in dieser Gesellschaft, die Dinge werden gekauft und verkauft, also als Waren produziert, ausgetauscht. Was ist also das Gleiche, was sie so austauschbar macht? Und die Argumentation geht wie folgt. Der Tauschwert erscheint zunächst als das quantitative Verhältnis, die Proportion, worin sich Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte anderer Art austauschen. Da x Stiefelwichse, ebenso y Seide, ebenso z Gold und so weiter. Also da merkt man natürlich, das ist vor 150 Jahren geschrieben, heute hätte man vielleicht andere Waren als Beispiel genommen, aber an der Argumentation ändert sich nichts. In bestimmten Quantitäten, von mir aus 1000 von diesen Flaschen, sind dann auch ein Fernseher oder sowas. Also, da die Gebrauchswerte in bestimmten Quantitäten einander gleichzusetzen sind, müssen x Stiefelwichse, y Seide, z Gold durch einander ersetzbare oder einander gleich große Tauschwerte sein. Die gültigen Tauschwerte derselben Ware drücken ein Gleiches aus. Beide getauschten Dinge sind also gleich einem Dritten, das an und für sich weder das eine noch das andere ist. Sieht man vom Gebrauchswert der Warenkörper ab, so bleibt ihnen nur noch eine Eigenschaft, die von Arbeitsprodukten. Diese Dinge stellen nur noch dar, dass in ihrer Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt, menschliche Arbeit aufgehäuft ist. Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen Substanz sind sie Werte, Warenwerte. Die Arbeit jedoch, welche die Substanz der Werte bildet, ist gleiche menschliche Arbeit. Verausgabung derselben menschlichen Arbeitskraft, gesellschaftliche Durchschnittsarbeitskraft, die in der Produktion einer Ware auch nur die im Durchschnitt notwendige oder gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit braucht. Also, dies ist die sogenannte Marx'sche Arbeitswerttheorie. Der Schluss auf Arbeit als der Substanz der Wertseite der Ware, der Werte. Die Argumentation ist erstmal ganz simpel, die sagt nämlich, wenn getauscht wird, dann braucht es in den Dingen was Gleiches. Die werden ja gleichgesetzt. Was ist also das Gleiche? Was bleibt bei den unterschiedlichen Gebrauchswerten bei Ihnen als Gleiches denn übrig? Ja, dass sie Produkte von Arbeit sind. Wobei er die Arbeit näher bestimmt und sagt, gesellschaftlich notwendige Arbeit, das Quantum an gesellschaftlich notwendiger Arbeit, das in den Dingen steckt, macht ihren Wert aus. Und das hat zwei Seiten oder zwei Bestimmungen. Das eine ist, es zählt nicht die individuelle Arbeitszeit, wie viel der Einzelne. Wir stellen uns jetzt erstmal vor, da macht an der Stelle der Marx auch keinen Unterschied, ob das ein kleiner Handwerker ist oder ein kapitalistisches Unternehmen, also man kann jetzt auch erstmal hier bei der Bestimmung an einen kleinen Handwerker denken. Also die Arbeitszeit zählt nicht als individuelle, wer länger arbeitet, produziert mehr Wert, sondern als gesellschaftlich durchschnittliche, notwendige. Das ist die eine Seite, also ist nicht die individuelle Arbeitszeit wertbildend, sondern die Arbeitszeit, die bei Normalgeschicklichkeit und gegebener Produktivkraft benötigt wird. Und die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit hat noch eine andere Seite, nämlich das muss überhaupt Arbeit sein, die auf einen Bedarf trifft. Also wenn keiner das Ding kaufen will, dann ist auch die Arbeit nichts wert, die darin steckt. Also gehört zur gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit auch, dass es muss einen gesellschaftlichen Bedarf, bei uns heißt das, einen zahlungsfähigen Bedarf treffen. Also Geld dafür hergegeben werden. Was darin alles schon eingeschlossen ist, will ich gleich noch erläutern. Es kommt ja auch erstmal wie eine Bestimmung daher. Na gut, dann ist es die Arbeit, ist die Substanz der Werte und dann gesellschaftlich notwendige Durchschnittsarbeit. Das will ich gleich erläutern. Ich will vorher aber noch einen kleinen Exkurs machen an der Stelle. Und zwar deswegen, weil, also bislang habe ich erstmal einen Bericht gemacht, so argumentiert der Marx. Die Beurteilung davon, was ist damit alles ausgesagt, kommt gleich. Ich will aber einen Moment gerade raustreten und zwar deswegen, weil kaum ist die damals aufgeschrieben worden in dem Buch. Die Arbeitswerttheorie, war sie schon umstritten. Und zwar war das richtig ein politökonomischer Streitgegenstand aus folgenden Gründen. Es gab einerseits damals eine sozialistische Arbeiterbewegung, also die Vorläufer der heutigen oder dann auch späteren Sozialdemokratie. Und die haben gesagt, ja, bei Marx kann man Folgendes sehen. Da hat er recht. Der Arbeiter schafft doch den ganzen Wert. Arbeit ist die Wertsubstanz. Und wie viel kriegt er bezahlt? Nur wenig. Er kriegt gar nicht den ganzen Wert bezahlt. Also Sie haben das genommen als, der Kapitalismus ist ein Verteilungsproblem. Die Arbeit schafft den ganzen Wert. Und wer kriegt den ganzen Wert? Jedenfalls den größten Teil des Werts, der Kapitalist. Also ungerecht. Und unter Berufung auf Marx wurde eine gerechte Verteilung gefordert. Dagegen gab es dann eine Bewegung, und gerade in der Ökonomie, die gesagt hat, es muss doch eigentlich auch möglich sein, eine Theorie zu erfinden oder zu finden, die nicht gleich in Kritik der Gesellschaft ausartet. Und haben gesagt, es kann unmöglich sein, dass die Arbeit die Substanz des Wertes ist. Und haben dann so etwas, wer Ökonomie studiert oder vielleicht mal geschaut hat, in dem Bereich eine subjektive Wertlehre in die Welt gesetzt. Und zwar zu der gleichen Zeit, also das war Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Und kaum ist das Buch 1865 erschienen, 65, hat sich in drei Ländern, übrigens unabhängig voneinander, haben sich Ökonomen gefunden, die haben gesagt, das stimmt vorne und hinten nicht, dass der Wert, die Substanz des Wertes, die Arbeit ist. Das muss was anderes sein. Das war in Wien ein Menger, in England hat sich jemand gefunden, der hieß Jevons, und in der französischen Schweiz ein Valras. Also das wird auch heute nur noch in der Geschichte der Volkswirtschaftslehre gemacht, weil die sind viel weiter jetzt. Aber damals war das der Clou, nämlich zu sagen, wir setzen gegen die marxische objektive Werttheorie eine subjektive Nutzentheorie. Und ich will natürlich jetzt nicht in die historische Theorie gehen, sondern ich will einfach mal drei Zitate von, wie die damals gegen den Marx argumentiert und polemisiert haben, vorbringen oder darstellen, um deutlich zu machen, wie wenig die von dem bestritten haben, was sie bestreiten wollten. Nämlich, dass die Arbeit die Substanz des Wertes ist. Ist übrigens eine Debatte, die man immer hat an dem Punkt. Also wenn es die hier gibt, kann man die auch da noch führen. Also ich mache so eine ähnliche Veranstaltung bei mir an der Hochschule und da haben wir natürlich die ähnlichen Debatten. Also die argumentieren folgendermaßen gegen den Marx. Brot, also eine Ware, klar, hat einen fast unendlich großen Nutzen, das Leben zu erhalten. Und wenn es eine Frage von Leben und Tod wird, so übertrifft eine kleine Menge Nahrungsmittel an Wert alle anderen Dinge. Aber wenn wir unsere gewöhnliche Lebensmittelversorgung, wenn wir uns unserer gewöhnlichen Lebensmittelversorgung erfreuen, hat ein Laib Brot wenig Wert. Also, wie argumentiert er? Er sagt, ja, wenn ich in der Wüste bin und am Verhungern bin, dann gewinnt das Brot für mich einen Riesenwert. Naja, das wird schon so sein. Das Problem ist wahrscheinlich nur dann, meistens steht nicht gerade einer da, der dann das Brot verkauft oder sowas. Ja, in solchen Situationen, wo kein Markt ist, in der Wüste oder fernab der Zivilisation, wo man nichts zu essen hat, da mag das Brot sehr wertvoll werden für den Menschen, der gerade am Verhungern ist. Aber dann sagt er ja selbst, aber wenn wir uns unserer gewöhnlichen Lebensmittelversorgung erfreuen, dann hat das Brot nur einen geringen Wert. Also, das ist aber doch gerade, was zu erklären ist, gesteht er ja selbst zu. Das, was in einer Marktwirtschaft passiert, dort, wo Brot von Unternehmern oder Bäckern produziert wird, wodurch ist der Wert bestimmt? Ein ähnliches Argument geht folgendermaßen. Das ist auch von dem Jevons. Die bloße Tatsache, dass es viele Dinge gibt, wie seltene alte Bücher, Münzen, Antiquitäten und so weiter, welche hohen Wert besitzen und heute überhaupt nicht erzeugt werden können. Vernichtet die Vorstellung, dass der Wert von der Arbeit abhängt. Also das, was Marx behauptet hat. Sogar jene Gegenstände, welche in jeder Menge durch Arbeit hervorgebracht werden können, werden selten genau zu den entsprechenden Werten eingetauscht. Also das eine, auch wieder bezeichnend. Ja, bei Antiquitäten, Gemälden, Designer-Jeans, wenn man was Modernes nehmen will. Ja, da wird schon was anderes offensichtlich bezahlt als die Arbeit. Das sind dann Liebhaberpreise. Aber die Gesellschaft lebt nicht von Antiquitäten und Gemälden, sondern halt von den industriell produzierten Gütern. Und um deren Wertbestimmung geht es ja wohl. Das zweite Argument, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, ist schon lustig, also wo es heißt, sogar jene Gegenstände, welche in jeder Menge durch Arbeit hervorgebracht werden können. Also das, womit wir es zu tun haben, hier in der warenproduzierenden Gesellschaft, wo die Kaufhäuser voll sind oder die Electronic Shops oder sowas, werden selten genau zu den entsprechenden Werten getauscht. Also die Bestreitung ist schon ziemlich schwach. Selten genau heißt meistens ja so ziemlich. Also von daher, das ist schon ein schwaches Argument. Zum Abschluss noch eines, und dann komme ich wieder zurück zu Marx. Noch ein Zitat von einem dieser Grenznutzen-Theoretiker, ein Böhm-Bawerk, deutscher Ökonom, der dann den Marx so widerlegen wollte: Wert und Mühe sind keineswegs zwei so zusammengehörige Begriffe, dass man unmittelbar von der Einsicht ergriffen werden müsse, dass die Mühe, also die Arbeitsmühe, der Grund des Wertes ist. Dass ich mich um ein Ding geplagt habe, ist eine Tatsache. Dass das Ding die Plage auch wert ist, eine zweite, davon verschiedene. Jede der unzähligen erfolglosen Mühen, die täglich aus technischem Ungeschick oder aus verfehlter Spekulation oder einfach Unglück an ein unwertes Resultat verschwendet werden, gibt ein Zeugnis dafür ab. Also sein Argument ist zu sagen, der Marx kann doch mit der Arbeit, mit der Theorie, die Arbeit ist die Substanz der Werte, unmöglich recht haben, weil man sieht doch, da haben sich Leute geplagt, haben gearbeitet, am Ende will keiner ihr Produkt kaufen und es ist nichts wert. Ja, der Witz ist ja dabei, darauf komme ich gleich noch. Das ist ja eine Bestimmung des Wertes. Es ist ja nicht so, also das ist ein grobes Missverständnis von Marx. Ich will es gleich dann noch erläutern. Aber das Missverständnis ist das zu sagen, da hat sich einer individuell geplagt und ewig viel Arbeit drauf verwendet auf ein Produkt und dann kriegt er entweder nur einen kleinen Preis oder kann es überhaupt nicht loswerden. Das zeigt doch, dass die Arbeit nicht die Substanz der Werte ist. Da muss man erst mal sagen, das ist Analphabetismus. Also das ist wirklich nicht ordentlich gelesen, wenn man es gutmütig sagen will. Weil gesellschaftliche Durchschnittsarbeit besagt ja gerade, die Substanz des Wertes ist eben nicht die individuelle Mühe und Plage, sondern das ist was anderes. Was es ist, das will ich jetzt gleich erläutern. Also was in der Theorie, die erstmal so vorkommt, naja, das ist Substanz des Wertes, ist gesellschaftlich notwendige Durchschnittsarbeit wie eine Rechenbestimmung, dass da was da an politökonomischer Substanz und Kritik der Gesellschaft ausgedrückt ist. Das will ich jetzt erläutern. Also jetzt komme ich zurück zu dem Text. Im Prinzip, also zu den ersten zwei Zitaten. Und will klarstellen und illustrieren, was der Marx gesagt hat, wenn er sagt, dass die Arbeit die Substanz der Werte ist und dass die Waren einen Doppelcharakter von Gebrauchswert und Wert besitzen. Das beinhaltet nämlich ein kritikables Verhältnis der Menschen zueinander und zum gesellschaftlichen Reichtum, und zwar in drei Abteilungen. Das ist ein, vielleicht ist es gar nicht bewusst geworden, da steckt ein unvernünftiges Verhältnis der Produzenten zueinander drinnen. Da steckt ein im Verhältnis von Gebrauchswert und Wert ein kritikables Verhältnis des Reichtums in Bezug auf die Konsumtion drinnen. Und da steckt ein vernichtendes Urteil drinnen nach der Seite der Arbeit. Die drei Seiten. Verhältnis der Produzenten zueinander, Verhältnis in dieser Gesellschaft zur Konsumtion und die Arbeit, die hier geleistet wird. Das will ich jetzt illustrieren. Das erste ist Warenproduzenten. Was hier steht, Dinge werden als Waren produziert und werden auf dem Markt getauscht. Verkauft gegen Geld, gekauft mit Geld. Was für ein Verhältnis liegt da vor? Da liegt ein Verhältnis vor von Privatproduzenten, Privateigentümern. Die produzieren eine Ware, die stellen eine Ware her. Die befinden sich in einem arbeitsteiligen Zusammenhang. Die sind aufeinander angewiesen. Was der eine produziert, ist ein Teil der gesellschaftlichen Arbeit, die die ganze Gesellschaft zum Überleben braucht. Er produziert was, was andere brauchen, andere produzieren was, was er braucht. Wie gesagt, an der Stelle unterscheiden wir noch nicht, ob das ein Unternehmen ist oder ein Privatproduzent, ein Individuum. Das ist nicht wichtig für das Verhältnis. Es trifft für beide zu. Also es sind Privatproduzenten, die in einem gesellschaftlichen Zusammenhang stehen, die auf ihre Produkte angewiesen sind, voneinander abhängig sind. Und wie produzieren sie? Rücksichtslos gegeneinander, unabhängig voneinander. Das ist mal das Erste. Das ist schon für sich kritikabel. Wie stellt sich denn ihr Zusammenhang dann her? Ja, über ihre Waren auf dem Markt. So stellt sich dann der gesellschaftliche Zusammenhang her. Und zwar in der Art und Weise, dass der Produzent der Ware, der sie anbietet, auf den Markt tritt und übrigens von Wert wissen die Leute nichts in der Gesellschaft, sagt, er den Anspruch hat, er will die Ware für möglichst viel verkaufen. Derjenige, der diesen Gebrauchswert haben will, will möglichst wenig zahlen. Und dann stellt sich entweder ja oder nein ein Vertrag heraus und es wird gekauft oder auch nicht gekauft. Aber jetzt gehen wir erstmal davon aus, gekauft. Was man also hat, ist, das will ich als erstes hervorheben, man hat einen gesellschaftlichen Zusammenhang, wo Privatproduzenten, die in einem arbeitsteiligen Zusammenhang leben, ihren Lebens- und Arbeitsprozess als Konkurrenz, als Gegeneinander abwickeln. Das ist mal das Erste, was auffällt. Wenn der Reichtum, der erste Satz nochmal, in einer Gesellschaft als Warensammlung existiert. Übrigens, das, was ich jetzt an dem ersten Satz erläutert habe, gibt es als ganzes eigenes Kapitel, das ist das berühmte Fetischkapitel, später. Das ist der erste Punkt, den ich deutlich machen wollte. Also, unvernünftiges Verhältnis der Produzenten zueinander. Das zweite war die Frage, was sagt der Doppelcharakter der Ware? Also diese Beschreibung, die Ware hat zwei Faktoren, Gebrauchswert und Wert. Über den Gebrauchswert aus, welche Rolle spielt er in einer warenproduzierenden, in einer kapitalistischen Gesellschaft? Welche Rolle spielen hier nützliche Güter, ihre Herstellung, ihre Verteilung? Wenn Waren produziert werden, wenn also Dinge produziert werden, die gekauft werden müssen, die verkauft werden, dann ist der Gebrauchswert, also die nützliche Seite, nicht der Zweck, sondern das Mittel für den Produzenten. Dann spielt es in der Gesellschaft auch die Rolle, der Gebrauchswert ist nicht der Zweck, sondern das Mittel. Für den Produzenten ist die Herstellung nützlicher Güter das Mittel, dem Käufer Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das Bedürfnis des Käufers, also dass der von mir aus die Flasche Wasser haben will, das ist wie der Schwachpunkt, an dem man ihn packen kann, um mit seiner Ware ihm Geld aus der Tasche zu ziehen. Also von daher, daran wird deutlich, der Gebrauchswert spielt die Rolle des Mittels dafür, dass man Wert realisiert auf dem Markt, dass man dem anderen Geld aus der Tasche zieht, dass man Kaufkraft gewinnt, mit der man anderen Reichtum in der Gesellschaft, andere Waren kaufen kann. Das ist die Rolle, die der Gebrauchswert spielt. Übrigens, jeder weiß das auch im Prinzip. Es mag ein Bäcker sich, wenn man ihn fragt, warum bäckst du Brötchen, sagen, ja, die Menschheit braucht was zu essen. Aber er verschenkt ja seine Brötchen nicht, sondern er verkauft sie. Und wenn man die Nahrungsmittel nicht kaufen kann, weil man das Geld nicht hat, dann hungert man in dieser Gesellschaft. Das ist der Sachverhalt. Also daran wird deutlich, es ist nicht so, die Ware hat zwei Faktoren, Gebrauchswert und Tauschwert. Und so wie man es in der Volkswirtschaftslehre lernt oder in einem Einführungskurs, sagen wir mal in einer anderen Abteilung der Hochschule, wo es dann heißt, Geld ist Kaufmittel. Der Wert ist so die Seite, das ist das Hilfsmittel, damit jeder an die nützlichen Güter kommt. Es ist umgekehrt. Die Nützlichkeit des Guts muss gegeben sein, sonst kauft es keiner. Aber Zweck ist es nicht. Zweck ist das Geld. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil, so geht ja der erste Satz los, in dieser Gesellschaft gibt es alles. Das heißt ja, der Reichtum ist eine ungeheure Warensammlung. Das hat der Marx vor 150 Jahren behauptet, heute ist der Reichtum noch viel größer. Ein 1000-, 10.000-faches von dem, was es damals gab. Und die ganze Welt ist voller nützlicher Güter. Aber das Absurde dabei ist, die Herstellung nützlicher Güter ist überhaupt nicht Zweck in dieser Gesellschaft. Und der Zugang und Zugriff auf nützliche Güter hat die Schranke. Jetzt rede ich mal nicht aus der Seite des Produzenten, der gesagt hat, der produziert das Nützliche überhaupt nur, wenn er dafür Geld einnehmen kann. Und wenn ein Unternehmen mit Stahlröhren kein Geld mehr machen kann, dann produziert Handys und verkauft die. Also da ist, merkt man richtig dran, da ist der Gebrauchswert das Vehikel, um Zahlungsfähigkeit auf sich zu ziehen. Das ist die Seite des Produzenten. Von der Seite des Konsumenten heißt es natürlich, die Verfügung über Geld ist die Bedingung und damit auch die Schranke für den Kauf von Waren, also um an den Gebrauchswert ranzukommen. Das hat in dieser Gesellschaft das Absurde an sich, um auch gleich darauf hinzuweisen, dass einerseits die grundlegenden Bedürfnisse nicht befriedigt werden, wenn es kein Geld gibt. Selbst so etwas Elementares wie Nahrungsmittel hat man zurzeit, die Preise steigen und gleich hungern noch mehr als die schon Milliarde, die eh schon hungert. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite muss man sich auch vor Augen halten. Wo es Zahlungsfähigkeit gibt, wird jedes auch noch so spinöse Bedürfnis befriedigt. Also auf der einen Seite Nahrungsmittel gibt es nicht für Bedürftige, aber ein Ferrari für 200.000 Euro oder einen Porsche oder sowas wird locker produziert. Also in dieser Gesellschaft, in der warenproduzierenden Gesellschaft, gibt es auch keine vernünftige Reihenfolge der Befriedigung von Bedürfnissen. Also in dem Sinne, erstmal produzieren wir das, was die Menschheit so braucht und dann kann man ja noch irgendeinen Quatsch produzieren, wenn man eh nichts Besseres weiß. Nein, in der Gesellschaft ist es so, da entscheidet die Zahlungsfähigkeit, wer Geld hat, auch über was produziert und was als Ware auf dem Markt Absatz findet. Also das ist die Seite, die ich klarstellen wollte, was immer ein bisschen Schwierigkeiten macht, obwohl es eigentlich sehr deutlich auch im Kapital steht, nämlich die Ware, die zwei Faktoren hat, Gebrauchswert und Wert, diese zwei Faktoren, die zwei Seiten stehen feindlich gegenüber. Da ist nicht das eine der Wert, das Hilfsmittel des anderen, sondern umgekehrt. Der Zweck in dieser Gesellschaft ist Geld zu produzieren, Wert zu produzieren. Und an der Verfügung über Wert über Geld entscheidet sich auch die Teilhabe an dem Reichtum, der als ungeheure Warensammlung vorliegt. Jetzt will ich den dritten Punkt noch, den ich angekündigt hatte, erläutern. Das war der, was steckt eigentlich in der Bestimmung, gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ist die Substanz des Wertes drinnen. Also was ist da? Das kommt auch erstmal vor und das liest man wie, naja, das ist okay, ich mache den Schluss mit. Ja, bei die Substanz der Waren, also des Austauschs, dass sie sich gleichsetzen, ist Arbeit. Dann muss es die Dauer der Arbeit sein. Gut, dann ist es die Dauer der Arbeit. Das kommt so vor wie ein Rechenexempel. Jetzt, was heißt es denn? Das muss man sich nochmal vor Augen führen. Die Substanz des Werts ist gesellschaftlich notwendige Arbeit, Durchschnittsarbeit. Ich habe schon darauf hingewiesen, also von der Bestimmung heißt es erstmal, das ist die Arbeitszeit, die jemand mit durchschnittlichem Geschick und durchschnittlichen Produktionsmitteln, das heißt im Kapital immer Produktivkraft, also Wirkungskraft der Arbeit, also mit welchen Mitteln man arbeitet, die man braucht, also die Arbeitszeit, die in einer Gesellschaft durchschnittlich gebraucht wird, zur Herstellung eines Guts. Und im Austausch erfährt der Produzent, ob und in welchem Maße er überhaupt gesellschaftlich notwendige Arbeit geleistet, das heißt Wert geschaffen hat. Also in der Gleichsetzung seiner Ware mit anderen Waren erfährt er es. Was sagt das eigentlich über den Produzenten und die Arbeit, die er verausgabt? Da muss man erstmal sagen, was wie eine Beschreibung, wie, ja, das ist die Arbeitszeit, die man durchschnittlich braucht, durchschnittliches Geschick, durchschnittliche Produktivkraft. Das heißt ja für den Produzenten in einer warenproduzierenden Gesellschaft, im Kapitalismus, ist das Risiko privatisiert. Das heißt, für den Produzenten heißt es, wenn er nicht mit durchschnittlichem Geschick arbeitet, von mir aus, er ist schwächer als ein anderer. Oder, moderner ausgedrückt, er hat schlechtere Produktionsmittel als ein anderer. Dann ist es sein Problem. Dann ist seine Arbeit, obwohl Mühe aufgewendet wird, im gesellschaftlichen Durchschnitt nur wertbildend. Also es ist sein Problem. Das heißt auch, da werden Produzenten massenhaft ruiniert. Also anschauliches Beispiel nur dabei. Wenn ein Indischer, hatte ich neulich in einem anderen Seminar behandelt, wenn in Indien eine Handweberin, und das machen Millionen auf dem Land, ihr Einkommen dadurch gesichert haben, ganz bescheiden, arm sind sie schon, aber wenigstens so sichern konnten, dass sie handgewebt haben und dann das Tuch verkauft haben. Und der indische Staat dann beschließt, er öffnet die Grenze und jetzt darf chinesisches Textil ins Land, modernen Maschinen produziert, auf einen Schlag sind 100.000 indische Handweber ruiniert. Das ist ein modernes Beispiel, die ganze Geschichte ist voll davon. Also das ist die Realität von gesellschaftlich notwendiger Durchschnittsarbeit. Die schlägt gegen den Produzenten aus, nämlich in der Gesellschaft ist das sein Privatrisiko. Er erfährt im Austausch, in der Gleichsetzung seiner Ware gegen andere Ware oder Geld, ob er überhaupt und in welchem Umfang gesellschaftlich notwendige Arbeit geleistet hat.
Kann man diese durchschnittliche Arbeit bestimmen, bevor man anfängt zu produzieren?
Wie sollte man sie bestimmen? Ja. Nein, das ist ja gerade der Witz an, das war der erste Teil. In dieser Gesellschaft wird ja privat gearbeitet. Das heißt, da wird erstmal rücksichtslos vom gesellschaftlichen Zusammenhang gearbeitet. Deswegen stellt sich ja auch die Arbeit, also deswegen sind die Produkte, nehmen Warenform an, sie werden getauscht. Und die Gleichsetzung der Ware auf dem Markt ist dann, wie sagt man das, das Testat, das ist das Zeugnis davon, das entscheidet, was ist in dieser Gesellschaft gesellschaftlich notwendige Arbeit. Also deswegen die Vorstellung jetzt, man könnte das irgendwie bestimmen im Vorfeld, die verfehlt die Realität, nämlich die politökonomische Substanz, was Wert ist. Der Wert ist nichts, was man vorher ausrechnen kann, sondern der Wert ist die Art und Weise, und zwar die irrationale Art und Weise, wie in einer Gesellschaft, in der es einen gesellschaftlichen Arbeitszusammenhang gibt, unabhängig von dem Zusammenhang produziert wird, weswegen sich der Zusammenhang erst über den Markt als Austausch der Produkte gegeneinander herstellt. Also deswegen die Vorstellung, man könnte geschickt ausrechnen und dann keine Arbeit zu viel machen, das verfehlt erstmal das ganze gesellschaftliche Verhältnis. Überleg nochmal, hat das irgendwie was erläutert oder auf Ihre Frage oder? Ja, ja.
Aber das war doch in den kommunistischen Staaten so, oder? Dass das Notwendige hergestellt wurde.
Können wir das vielleicht ein Stück zurückstellen? Also ich würde, nicht, dass ich mich davor drücken will. Also die Frage, die Sie jetzt ansprechen und sagen, ja, es wurde ja mal anders probiert in kommunistischen Staaten und was ist daraus geworden oder sowas.
Ich will nicht sagen, dass es
schlecht war. Machen wir das mal so. Ich würde das erstmal gern zurückstellen. Und das können wir danach... gehe ich gern drauf ein, überhaupt kein Problem. Sondern ich würde ganz gern jetzt noch ein paar Punkte machen, weil auf eines kommt es mir noch sehr an jetzt. Nämlich eine nähere Betrachtung, was mit der Rede von die Wertsubstanz ist gesellschaftlich notwendige Arbeit und dann gibt es bei Marx die Formulierung, das ist abstrakte Arbeit im Unterschied zu konkreter Arbeit, was damit gemeint ist. Dazu will ich noch mal kurz erinnern an den Streit, den ich vorher referiert habe von der Arbeiterbewegung und der Volkswirtschaftslehre.
Ich wollte noch Fragen oder eine Ergänzung machen zu diesem dritten Punkt. Also wenn Arbeitszeit Maß des Reichtums ist, kann man dann nicht auch schon den Schluss ziehen und sagen, also in dieser Gesellschaft heißt, sie ist umso reicher, je mehr gearbeitet wird oder umgekehrt, also je mehr Arbeit, umso reicher, was eigentlich ja auch, sage ich mal, schon eine gewisse Verrücktheit ist. Ja.
Ist vollkommen korrekt, das will ich jetzt gerade darstellen. Also das war jetzt das Stichwort, ja. Also ich habe ja jetzt erstmal hier so die linke Spalte von diesem Zitatenzettel behandelt und genau das war das Stichwort. Also das in die Richtung will ich noch etwas erläutern. Ich hatte vorhin gesagt, es gab ein Verständnis von Marx, womit ich gleich, und zwar der sozialistischen Arbeiterbewegung in Deutschland, die gesagt hat, der Marx sagt doch, die Arbeit schafft den Wert in dieser Gesellschaft und hat gemeint, das ist selbstverständlich und das ist gut, schlecht ist nur, dass von dem Resultat der Arbeit die Arbeiter so wenig kriegen und die Kapitalisten das meiste. Und die VWL hat nicht gesagt, hat dagegen argumentiert und hat gesagt, naja, die Arbeit ist doch nicht die Substanz des Werts, sondern es ist was anderes, das ist der Nutzen. Was in dem Streit übersehen wurde, war die Aussage von Marx, und das will ich erläutern, das war das Stichwort, was eben kam. Der Marx hat gesagt, wenn die Arbeit die Substanz des Wertes ist, dann ist das nichts Gutes, sondern was Kritikables. Der wollte sagen und hat argumentiert und hat gesagt, das ist nicht gut, die Arbeit ist die Schöpferin aller Werte. Das ist ein vernichtendes Urteil über die Gesellschaft. Also, die Arbeit schafft den Wert und das ist kritikabel, das ist negativ, das ist kein gutes Verhältnis. Und das will ich etwas erläutern. Also das ist das erste Zitat und der zweitens abstrakte Arbeit. Da heißt es, ursprünglich erschien uns die Ware als ein zwieschlächtiges, Gebrauchswert und Tauschwert. Später zeigte sich, dass auch die Arbeit, soweit sie im Wert ausgedrückt ist, nicht mehr dieselben Merkmale besitzt, die ihr als Erzeugerin von Gebrauchswerten zukommt. Diese zwieschlächtige Natur der in der Ware enthaltenen Arbeit ist zuerst von mir kritisch nachgewiesen worden. Der Springpunkt, um den sich das Verständnis der politischen Ökonomie dreht. Sieht man ab von der Bestimmtheit der produktiven Tätigkeit und daher vom nützlichen Charakter der Arbeit, so bleibt das an ihr, dass sie eine Verausgabung menschlicher Arbeitskraft, Verausgabung von Hirn, Muskeln, Nerv ist. Also der Marx hat gesagt, das ist für ihn der Springpunkt. Arbeit als Substanz der Werte, und zwar abstrakte Arbeit im Unterschied zur konkreten. Klar, Gebrauchswert wird durch konkrete Arbeit. Meint, da muss Arbeit verausgabt werden mit ganz bestimmten Handgriffen, dass am Ende ein Brot und nicht eine Flasche Wasser rauskommt. Ist ja logisch. Wertbildend ist aber die Arbeit als gleiche menschliche Arbeit. Das nennt er abstrakte Arbeit. Und was ist das Gleiche? Es ist Arbeitsverausgabung im physiologischen Sinne. Also Marx' Frage war nicht, dass die Arbeit die Substanz des Wertes ist, sondern was ist denn das für eine Arbeit, die Substanz des Wertes ist? Übrigens, da will ich noch auf eines erinnern, zu der Frage, es mag ja theoretisch, also sagen wir mal, die VWLer, die wir hatten, aber auch die Politiker, theoretisch würde jeder bestreiten den Marx und sagen, Arbeit ist doch nie und nimmer die Substanz der Werte. Wir hatten schon überhaupt was wert, diese metaphysische Kategorie und so weiter. So, das würden Sie bestreiten. Praktisch weiß jeder in der Gesellschaft, es kommt auf Arbeit an. Also das ist überhaupt kein Problem. Das weiß jeder praktisch. Die Merkel sagt jeden Tag, wir müssen dafür sorgen, dass Arbeit in Deutschland geschaffen wird. Wir müssen dafür sorgen, dass wir mehr Arbeit in Deutschland haben. Also praktisch weiß jeder, der Reichtum der Gesellschaft beruht auf Arbeit. Und das Gleiche an den Produkten ist natürlich, dass Arbeit in ihnen steckt. Das ist eigentlich überhaupt keine Frage. Ja, theoretisch hat man es bestritten, dem Marx, weil man wusste, das läuft auf eine kritische Absicht hinaus. In der Praxis ist das vollkommen klar. Der Reichtum der Gesellschaft beruht auf Arbeit und wir brauchen mehr Arbeit, sagt jeder Politiker noch jeden Tag. Also das ist nicht das Problem. Also wie gesagt, der Marx, das ist auch gar nicht die Leistung von Marx nachgewiesen zu haben, das sagt er ja selbst von sich. Meine Leistung war nicht nachgewiesen zu haben, dass die Substanz des Werts Arbeit ist, sondern was für eine Arbeit das ist. Dass es abstrakte Arbeit ist. Dass Und was heißt das? Also das will ich jetzt noch etwas erläutern. Ich hatte schon gesagt, Unterschied ist klar, konkrete Arbeit, abstrakte Arbeit. Konkrete ist die einen bestimmten Gebrauchswert herstellende. Wenn ich eine bestimmte nützliche Seite eines Produkts, ein nützliches Produkt herstellen will, muss ich natürlich demgemäß arbeiten. Also konkret arbeiten heißt nichts anderes, das ist die Schneiderarbeit, die Bäckerarbeit, die iPod-Zusammenbauarbeit oder was auch immer. Das ist die konkrete Arbeit. Abstrakt Arbeit heißt, das ist die Substanz des Wertes. Worauf kommt es an? Dass gearbeitet wird. Das war das Stichwort. Die Substanz des Wertes ist, es muss gearbeitet werden. Und zwar Arbeitskraft verausgabt werden. Im physiologischen Sinne. Also dieses Moment der Arbeit, es ist Anstrengung, es ist Konzentration, es ist Anstrengung, es ist Mühsal, es ist Dauer. Das ist in dieser Gesellschaft wertbildend. Dass gearbeitet wird, und zwar möglichst viel, gesellschaftlich durchschnittlich, aber je mehr gesellschaftlich durchschnittlich, umso mehr Wert ist geschaffen. Das ist der Gradmesser des Reichtums im Kapitalismus, dass viel Arbeit in den Produkten steckt, gesellschaftlich durchschnittlich. Und das ist nicht vernünftig. Warum nicht? Weil Arbeit ist. Ja.
Du hast es einen Markenartikel in
Also das geht jetzt nochmal einen Schritt zurück, ja? Okay, können wir aber machen. Also was ist mit Markenartikeln? Hatte ich vorhin ja schon erwähnt übrigens dabei, ja? Also das ist immer die Debatte, die es heute... Wie bitte? Ja. Ja, also man muss zwei Sachen da unterscheiden. Das eine ist, also jetzt bleiben wir mal bei dem Markenartikel, was weiß ich, sagen wir mal die Designer-Jeans, ja? Also Jeans, die normal 30 Euro kostet, mit einem Label von Boss drauf, kostet dann 100 Euro, ja? Inwiefern?
Wenn man einen dünnen Gebrauchsdenken für 300 kauft, dann kauft man sich ein iPod. Das heißt, es würde irgendwie die Meinung erzeugen in der Gesellschaft, dass man nur ein iPod kauft. Darum ist das Rest ist schwach.
Also ich würde die Sache folgendermaßen angehen oder folgendermaßen erläutern. Deswegen habe ich, wollte ich das, also weil ich hatte die Debatte oft, was ist denn mit Markenartikeln? Bei Markenartikeln ist ja der simple Sachverhalt, dass in dieser Gesellschaft es Leute gibt, die für die Marke, also dass sie sich unterscheiden von anderen, mehr Geld hinlegen. Ja? Weil ob ich jetzt so eine Hose habe oder eine mit dem Label Boss drauf, vom Gebrauchen ist da nicht der Witz dran, sondern dass ich mich dann unterscheide. Ich habe zwar eine Jeans an, aber die Jeans zeigt, ich bin trotzdem einer, der mehr Geld hat. Das ist das Bedürfnis, was es in der Gesellschaft gibt. Und das lassen sich Unternehmer mit Markenartikeln bezahlen. Jetzt mit dem Hinweis zu sagen, dann ist es doch nicht mehr die Arbeit als Substanz des Wertes, ist irgendwie verfehlt die Sache. Aus welchem Grund? Jetzt kann ich zwei Richtungen einwenden, mit denen ich das darstellen will. Das eine ist, übrigens, diese Markenartikler, die lassen alle in China fertigen und da kostet beim Einkaufspreis das Ding dasselbe. Also da zeigt sich übrigens, es ist die gesellschaftlich durchschnittliche Arbeitszeit im Prinzip, die da drinnen steckt. Und was dann dieses... Und dann ist es so ein Sonderfall, ein bisschen wie bei Antiquitäten auch. Das ist halt der Sonderfall in dieser Gesellschaft, dass dann Unternehmen einen höheren Preis darüber erzielen, dass sie das absurde Bedürfnis der Konsumenten, sich bei der gleichen Jeans von anderen unterscheiden zu wollen, also dass sie dafür Kaufkraft an sich ziehen können, also sich das bezahlen lassen können, teurer. Insofern würde ich erstmal sagen, ist es nach der einen Seite hin eine Bestätigung dessen beim Einkaufspreis, ja, das ist die durchschnittliche Arbeit, die einer hinlegen muss und das lässt er in China fertigen und da gibt es gar keinen großen Unterschied zwischen der Designer-Jeans und den anderen. Die machen ja gerade ihren Profit aus dieser Differenz. Und das gilt übrigens beim iPod im Prinzip auch so, weil da wird der Name, man will dieses schicke Ding haben und keinen iRiver oder sowas, wird zu Geld gemacht. Obwohl die Konstrukteursarbeit und die Zusammenbauarbeit dasselbe ist. Das ist das eine. Das andere, ich kann auch die Sache noch von der anderen Seite betrachten und sagen, die Marx'sche Werttheorie und was er damit ausdrücken will, ist missverstanden. Wenn man meint, da kann man, das geht in die Richtung von der Frage vorher auch, da kann man praktisch die Arbeit messen, die in drinnen steckt. Man guckt, wie viel Arbeit ist für die Produktion des Dings verwendet worden und danach, dann kann ich genau den Preis bestimmen. In der Gesellschaft geht es doch umgekehrt. Der Preis, der erzielt wird, entscheidet über die Arbeit. Also das ist der Witz an der Gesellschaft. Also das, man muss sich die politökonomische Substanz der Wertbestimmung vor Augen halten. Und das heißt nicht, Wert und Preis sind dasselbe, sondern zum Begriff des Werts gehört natürlich die Abweichung des Preises vom Wert. Das ist ein Durchschnitt, der stellt sich erst raus. Das ist ja auch so, in dem einen Geschäft kostet der iPod, ich weiß gar nicht, 299 Euro, in dem nächsten 295 Euro, in dem nächsten vielleicht ganz günstig kriege ich mal für 280 Euro. Das ist ja eh nicht so, es gibt einen Preis und der würde sich nach der Arbeit bemessen, sondern darauf habe ich hingewiesen. Es wird ausgetauscht. Jetzt ist die Frage von Marx, ist die, was ist die Substanz dieses Tauschs? Ja? Was ist die Substanz auch des Geldes, das gegeben wird? Das ist in dieser Gesellschaft die Arbeit, die drinsteckt. Aber eben nicht die konkrete, sondern das ist abstrakte Arbeit in dem Sinne, es stellt sich erst raus im Markt, was überhaupt wertbildende Arbeit ist. Wenn ich es nicht verkaufe, war Arbeit drin, aber überhaupt nicht wertbildend. Deswegen kann ich an dem Beispiel auch umgekehrt sagen, ja und wenn in der Gesellschaft, könnte ich genauso argumentieren, ein iPod im Verhältnis zum anderen viel teurer bezahlt wird oder die Designer-Jeans oder den Markenartikel, dann heißt das halt, in der Gesellschaft hat dieses Unternehmen, obwohl es weniger Arbeit reingesteckt hat, gesellschaftlich notwendige Arbeit, also Wert an sich gezogen dabei. Also so kann ich es auch betrachten. Also das soll immer darauf hinweisen, ich würde diese Überlegung von Ihnen, das ist ja klar, die kriegt man erstmal und sagt, man stellt sich erstmal so vor, Wert heißt, es ist die gesellschaftlich durchschnittliche Arbeit, die drinsteckt und jetzt sehe ich, manche Sachen werden viel teurer verkauft als andere. Ist das nicht eine Bestreitung oder eine Widerlegung oder sowas? Spielt da nicht noch was anderes jetzt eine Rolle als die Arbeit? Ich würde es umgekehrt, also natürlich bei dem Beispiel spielt einfach das Intellectual Property Right, also dass der da das Patent oder das Recht drauf hat, dass nur er eigentlich sein Label da drauf bappen darf, das bringt ihm in dieser Gesellschaft Geld ein. Das ist der Sachverhalt. Natürlich ist es so. Und deswegen darf es ja auch nicht gefälscht werden oder die Leute versuchen es zu fälschen, weil mit ganz wenig Arbeit kriege ich dann mehr Geld. Also das ist ja der Witz, warum auch Markenartikel immer geschützt werden müssen. Nur, dieses, das würde ich nicht als Einwand nehmen, sondern das würde ich erstens nehmen als ein Dokument der Verrücktheit, auch in dem Fall. Also wie absurd es ist, für eine Marke Geld hinlegen zu legen. Das ist die eine Seite in der Gesellschaft. Das andere ist aber, es ist ein, eigentlich bestätigt es, es ist ein Dokument, weil Wert heißt ja nicht, Preis und Wert sind identisch, sondern umgekehrt über die ganzen Preisgeschichten und so weiter entscheidet sich, also den Preis, den jemand erzielt, entscheidet sich, was in der Gesellschaft gesellschaftlich notwendige Arbeit ist. Also so würde ich das auflösen. Also Ihre Frage, ich weiß nicht, ob das ein bisschen erläutert hat.
Bei den Markenartikeln kommt aber noch eine zusätzliche Arbeit zur Schneiderarbeit zum Beispiel dazu, der Designer und das Ganze drumherum.
Ja, nur nochmal ein Hinweis. Jetzt mache ich mal den Hinweis so. Man muss zwei Sachen da unterscheiden. Das eine ist, wie kommt ein Preis in dieser Gesellschaft zustande? Übrigens, der Marx in dem Buch, wir haben jetzt die ersten 3 oder 10 Seiten behandelt. Der hat dann 1000 Seiten geschrieben und am Ende erklärt er, wie ein Kapitalist seine Preise kalkuliert. Also, dass ein Kapitalist, wenn er seinen Preis macht, ungefähr so rechnet, er hat einen Einkaufspreis, er hat Kosten für Marketing, er rechnet einen riesen Profit da drauf, er will auch seine Aktionäre bedienen damit und so weiter und so fort. Und dann kalkuliert er einen Preis und so weiter. So kommen Preise bei uns zustande. Der Marx hier an der Stelle, ja, das nach 1000, also der hatte, ist eigentlich umgekehrt vorgegangen und hat erstmal das Phänomen genommen und hat gesagt, der kann das auch alles erklären. Das wird auch erklärt. Wie findet die Preisbildung bei einem kapitalistischen Unternehmen statt? Hier geht es um was anderes. Hier geht es erstmal darum, sich vor Augen zu führen. Wenn in dieser Gesellschaft Dinge produziert werden und gegen Geld ausgetauscht werden oder gegen andere Waren, was ist das Gleiche? Was ist die politökonomische Substanz dieses Verhältnisses? Also der hatte nicht an der Stelle das Anliegen, und ich finde das auch falsch, wenn man das hätte, die Preisbildung zu erklären, sondern er wollte darauf hinweisen, in dieser Gesellschaft findet, wenn Dinge produziert werden, dann werden sie nicht wegen des Gebrauchswerts produziert, sondern wegen des Werts produziert. Das Gleiche der Dinge ist der Wert. Die Arbeit zählt als Wertbildende. Und das ist erstmal, sagen wir mal, die Richtung und das, was er mit dem Wertbegriff darstellen wollte, also mit dem Begriff Wert, dass hier ein kritikables Verhältnis der Produzenten zueinander vorliegt, dass damit entschieden ist, über wofür nützliche Dinge produziert werden und dass darin entschieden ist, was in dieser Gesellschaft als Reichtum zählt, nämlich wie viel Arbeitsmühe und Verausgabung in den Produkten steckt. Das ist die Substanz des Reichtums. Auf das wollte der eigentlich hinweisen. Der hatte an der Stelle nicht das Problem und auch gar nicht das Anliegen gehabt, den Preis bestimmen zu wollen. Der sagt übrigens zum Begriff, das ist auch klar, des Werts gehört notwendig, die Differenz von Preis und Wert. Der Wert ist das, was sich über die ganzen Austauschrelationen, die beständig ändern und sowas, was die Substanz davon ist, was sich da rausstellt. Und vielleicht mache ich es nochmal so rum. Also, ja,
okay.
Die normale Jeans, genauso wie eine normale Jeans, genauso wie jede andere Ware, wird ja sozusagen auf dem Markt tauschbar, nur darüber, dass sozusagen zwischen diesen ganzen Waren die Gleichheitszeichen gesetzt werden kann. Und dieses Gleichheitszeichen ist nur möglich, indem man sozusagen der Antrag der Arbeit in diesen Produkten steht, miteinander verteilt. Das war der Grund. Der Kernbetrag. Oder bezüglich dieses Punktes. Jetzt würde ich sagen, dann, wenn sich herausstellt, dass diese Marke-Jeans, sagen wir mal jetzt quasi, zehnmal mehr sozusagen kostet die normale Jeans, ist doch der Schluss von der Preisfrage, dass mit dieser Marke-Jeans irgendwie mehr gesellschaftlich notwendige Arbeit in irgendeiner Form vorhanden sein muss. Das ist ja irgendwo ein logischer Widerspruch. Nur die Frage, wie kommt es denn dazu, dass so wo ist denn diese gesellschaftlich notwendige Mehrarbeit, die in dieser Markenjeans steckt, im Gegensatz zu einer normalen Jeans, obwohl zum Beispiel der Stoff oder so im Prinzip.
Naja, die Lösung. Ja, die Lösung von Ihrer Frage ist ja einfach die, aber da bewegen wir uns gar nicht mehr auf der Ebene jetzt von Marx. Die Lösung von der Frage ist natürlich, dass dieser Marken-Jeans-Produzent sich einfach Reichtum von anderen aneignet, darüber, dass er eine Marke hat. Weil das, was er mehr verdient, müssen ja andere rausrücken. Ja, also er bereichert sich halt einfach über seine Marke, so simpel ist das.
Die Erzeugung der Marke beginnt der Arbeit. Und diese Ausgabe der Arbeit geht Ihnen nun mal sozusagen in eine Rechnung mit einem Teil. Ansonsten müssen Sie da eine psychologische Quelle einführen oder irgendwie ein, wie man sagen, ein Element, das sich dann ausbeutet, in sich trägt, aber eigentlich nicht durch den Ausdruck definiert ist. Das ist immer dafür auch
Kann ich ganz kurz sagen?
Ja.
Der Preis ist einfach Schwankungen. Der Preisbildung der Markt, kapitalistische Markt, ist nicht anders als Schwankungen um diese mittlere Tendenz. Die Substanz des Wertes, das ist, glaube ich, das, was man sagen würde. Also man muss also die schwankenden Preise, Markenartikel können auch Artikel unter Marktpreis angeboten werden, aber die Tendenz in der Gesellschaft ist tatsächlich um dieses abstrakte Arbeit der Verausgabung, das ist, glaube ich, automatisch hinausgehen. Also es ist eine Preisbildung, weil es sind reine Schwankungen, sind um eine Mittelwert tendiert.
Also wie gesagt, nochmal, man hat im Prinzip den Preis als Ausgangspunkt. Das war doch der Anfang überhaupt dieses Zitat zu sagen. Wir gucken uns an, Dinge werden gegeneinander getauscht. Jetzt habe ich gesagt, an der Stelle macht das ganz elementar und sagt, ich tausche eine Ware gegen eine andere. Der weiß natürlich auch, dass es über Geld getauscht wird, wird ja auch später erklärt. Also habe ich normal, diese Sache hat folgenden Preis. Von mir aus, das Flasche Wasser hat 1 Euro. Ein Porsche kostet 100.000 Euro, also 100.000 dieser Flaschen sind ein Porsche. So, dann war die Frage einfach vom Marx, wenn das so ist, was ist denn die Substanz dieser Gleichsetzung? Was ist das Dritte, was sie gleich macht? Und das Argument ist, das kann nicht die Flaschenabfüllarbeit und nicht die Porsche-Zusammenbauarbeit sein, also die konkrete Arbeit, sondern es ist, dass in diesen Produkten Arbeit überhaupt vergegenständlicht ist. Und zwar Arbeit in dem Sinne gesellschaftlich notwendige, durchschnittliche Arbeit. Weil es kommt nicht darauf an, dass man langsam die Flaschen abfüllt, sondern was man normalerweise mit durchschnittlichem Geschick und Produktivität an Arbeit braucht, um. Das ist ja der Ausgangspunkt, dass an morgen von mir aus die Preisrelation eine ganz andere ist, dass sie gestern anders war, dass sie an einem anderen Ort, das ist ja alles logisch, das ist ja so in der Welt. Sondern hier geht es darum, den Schluss drauf, was ist die Substanz? Was sagt das aus über das politökonomische Verhältnis der Produzenten zueinander, der, das, worauf es bei der Produktion ankommt? Was ist die Substanz dieses Wertes? Das sind die Fragen an dieser Stelle erstmal. Und er hatte nicht, also vielleicht nochmal einen anderen Hinweis, vielleicht hilft das noch was. Zu der, das, ich will also sagen, an dem Punkt, und ich glaube, so würde, hätte der Marx auch argumentiert, obwohl das natürlich kein Argument ist, man muss es ja selbst nachvollziehen, ob das zutrifft, der war auch damit konfrontiert, dass dann Leute gesagt haben, naja, dein Wertbegriff ist doch, ist das nicht einfach nur was Metaphysisches, also ein Gedanken, ein Konstrukt, wie so eine Durchschnittsgröße, die man sich konstruiert. Und die Preise sind doch dauernd anders und sowas. Und es gibt Waren, die tauschen sich in ganz anderen Verhältnissen gar nicht unbedingt auf der Arbeitszeit bezogen, so diese Geschichte. Da hat er folgendermaßen argumentiert. Also der war konfrontiert mit solchen Einwänden, hat dann in einem Brief sich dazu geäußert und hat gesagt, das Anliegen immer an mich, ich solle mal den Wertbegriff beweisen, das zeugt von vollkommenem Unverständnis der Wissenschaft gegenüber. Warum? Er sagt, jeder weiß in dieser Gesellschaft, dass eine Gesellschaft, wenn nur eine Woche lang nicht gearbeitet wird, über einen längeren Zeitraum nicht gearbeitet wird, diese Gesellschaft verreckt. Das weiß jeder. Also, dass die Substanz des Reichtums die Arbeit ist. Zweitens weiß auch jeder, und das gilt auch für jede Gesellschaft, dass die Arbeit proportional auf bestimmte Arbeitsbereiche geteilt sein muss. Also dass bestimmte Schneiderarbeit und so weiter, also dass die Arbeit proportional verteilt sein muss. Das weiß auch jeder. Dass in einer Gesellschaft, wo das als Privatproduktion passiert, also wo Privatproduzenten produzieren, der gesellschaftliche Zusammenhang sich als Wert darstellt, das ist auch klar, das ist die Form. Und mir geht es jetzt darum zu sagen, was beinhaltet das alles? Ich analysiere jetzt, was sagt das über die Gesellschaft aus? Das war sein Punkt. Also nicht den Wertbegriff müssen wir beweisen, nicht dass Arbeit da drin steckt, muss man beweisen, sondern was für eine Arbeit und was das alles über die Gesellschaft aussagt. Das ist der Punkt. Und da ist das erste Wichtige, da will ich schon nochmal drauf hinweisen, also würde ich immer mehr in die Richtung denken und nachfragen, dass man sich das vor Augen hält. Wenn privat gearbeitet wird, also das ist dieses grundsätzlich unvernünftige Verhältnis, dann heißt das, die Leute stehen in einem Zusammenhang, arbeiten privat, dann stellt sich ihr Zusammenhang über ihre Arbeitsprodukte ex post hinaus. Dann entscheidet auch dieser Gleichsetzung von Waren auf dem Markt dann über die Arbeit in der Gesellschaft. Dann entscheidet, wer zahlen kann, kommandiert, auf welchen Bereich in der Gesellschaft Arbeit verwendet wird. Die Zahlung entscheidet darüber, was der Produzent an, über das Einkommen des Produzenten. Umgekehrt, der Produzent produziert überhaupt nur unter dem Gesichtspunkt, dass er mit seinem Gebrauchswert Zahlungsfähigkeit an sich zieht. Das sind eigentlich die entscheidenden Bestimmungen. Dann ist das eine Gesellschaft, wo der Lebenszusammenhang als Konkurrenz abgewickelt wird und wo die Gleichsetzung ihrer Produkte über sie entscheidet. Das ist eigentlich was es da ankommt. Und deswegen würde ich plädieren dafür, die Fragen, die wir hatten, also wo ich jetzt mal ansatzweise, also auf Ihre Frage oder sowas, stellt man die hinten an, weil das eine sind Gesichtspunkte der Preisbildung. Wie findet eine Preisbildung? Und da würde ich das dann mehr immer auf die absurde Seite ziehen. Also in der Gesellschaft ist es tatsächlich so, zum Kapitalismus gehört noch dazu, dass man aus einer Marke, also einem Recht auf, man kann auf eine Jeans oder auf ein Ding, ein Logo drücken, Geld machen kann. Gut, das ist noch eine besondere Absurdität der Gesellschaft. Man kann das dann immer betrachten unter dem Gesichtspunkt, dann zählt plötzlich nur durch das Recht die Arbeit als mehr Wert schaffen, die da drin steckt, obwohl gar nicht mehr Arbeit drin steckt. So kann ich es betrachten, oder ich kann sagen, gesellschaftlich durchschnittliche Arbeit steckt da auch nicht mehr als in anderen drin, aber das Recht der Marke generiert Einkommen in der Gesellschaft. Also so würde ich mit dem Ding umgehen.
Ja, natürlich.
Ja, das war das ja, das ist ja das, ja. Das spekuliert halt auf dieses absurde Bedürfnis. Man will in der Jeans rumlaufen, aber man will was Besseres sein. Aber kommen wir mal zurück. Also ich würde jetzt.